Heute das Thema zur Apostelgeschichte Kapitel 29, das so natürlich nicht in der Bibel steht, aber dass wir in einem gewissen Sinn übertragen sind, weiterschreiben dürfen. Gott schreibt Geschichte auch heute, wie damals. Bist du dabei? Sind wir als Gemeinde dabei? Eine Bewegung entsteht aus bewegten Menschen. Menschen, die im Herzen bewegt sind, die Christus kennengelernt haben, in die, deren Herzen der Heilige Geist eingezogen ist, wo es nicht mehr gleich bleibt, wo es sich was bewegt, wo es vorwärts geht, wo etwas wächst, wo gar Reich Gottes gebaut wird. Das ist das Thema heute. Wir schauen in die Apostelgeschichte rein und staunen darüber, was damals passiert ist, wie diese Bewegung wuchs. Und das macht er mit Menschen, die bewegt sind, wirklich bewegt sind. Es gibt so eine Situation, wir haben sie in den Medien verfolgt, das war letzten Sommer, ich habe das Bild gesehen, davon, jetzt soll das gehen, Eva, und zwar da hier, da seht ihr, wie eine Kirche in Bewegung gerät. In Kiruna, im nördlichen Schweden, wurde doch eine Kirche transportiert. Die geriet in Bewegung. 5 Kilometer wurde sie weiter transportiert. Und zwar an einen Ort hin, wo sie in Kiruna nicht den Erzabbau machen. Also diese vielen Erzminen, die sie da legten, das verursacht ein unstabiles Fundament und diese Kirche sollte erhalten bleiben. Deshalb wurde die Kirche 5 Kilometer weit transportiert. Ein eindrückliches Manöver, das viele Menschen anzog, auch viele Medien, und man sah, wie eine Kirche in Bewegung kommt. Ich weiß nicht, was bei dir jetzt gerade abgeht. Eine Kirche, die in Bewegung gerät. Gerät eine Kirche in dieser Art und Weise in Bewegung? Ich glaube, da geht es um ein Kirchengebäude. Oder? Das ist nicht die Kirche, die eigentliche Kirche, die dabei sich bewegt, sondern nur die Hülle, nur das Gebäude. Ich befürchte, dass diese Kirche in Kiruna, ich habe nicht nachgeschaut, wie sie genau heißen, welche Tradition und Geschichte sie hat. Ich befürchte, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber ich befürchte, diese Kirche war gerade eben nicht in Bewegung. Nicht mal einen Tapetenwechsel gab es, als sie von einer Adresse zur anderen wechselte. Sie konnten alles mitnehmen, versteht ihr, oder? Die Wände, die Orgel oder was sie drin hatten, die Bänke, alles, sogar unten das Fundament, das blieb halten, alles. Sie konnten der nächste Sonntag am neuen Ort, der lief womöglich genau gleich ab. Vielleicht hatten sie da und dort einen neuen Besucher, weil das war im neuen Stadtteil, okay. Aber versteht ihr? Die Kirche war nicht in Bewegung, wie Gott das meint. Wenn alles rundherum beim Alten bleibt, bleiben muss, erhalten werden muss, höchstens wenn du während dem Gottesdienst aus dem Fenster hinausgeschaut hast, dann hast du gemerkt, es hat sich doch was bewegt, aber nicht wir. Das Umfeld hat sich bewegt, aber nicht die Kirche. Wenn Jesus Christus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Es geht einfach nicht weiter. Eva, dann klickst du einfach da hier. Matthäus 16, 18. Ich will meine Ekklesia bauen. Dann hat Jesus gemeint, meine zusammengerufene Schar von meinen Kindern, die mir gehören, die sich versammeln, physisch versammeln. Diese Truppe, mit denen will ich Reich Gottes bauen. Kirche, eine Bewegung besteht aus Menschen, die Jesus Christus angehören. Ich habe hier zwei Blätter, die ich euch schnell zeigen möchte. Sie sehen fast gleich aus, sind es nicht ganz gleich. Aber das ist, geschieht bis heute noch so. Das war auch damals in der Urgemeinde. Es gibt Menschen, die besuchen Kirche. Und es gibt Menschen, die sind Kirche. Und die sind am gleichen Ort versammelt. Schönes Zusammengehörigkeitsgefühl ist auch wichtig. Das gegenseitige Grüßen und Zusammensein. Es gibt Menschen, die besuchen die Kirche. Die gehen in die Kirche. Und es gibt Menschen, die sind dort Kirche. Besuchst du die Kirche? Bist du in die Kirche gekommen? Oder bist du Kirche? Ich möchte dir sagen, vielleicht erstaunt dich das etwas. So in einem Gottesdienst hat beides seinen Platz. Du bist willkommen. Das sehen wir in der Urgemeinde eindrücklich. Da war nämlich die Kirche selbst, die Menschen, die an Jesus Christus glaubten, waren eine Minderheit. Da gab es so viele, 3000 Menschen kamen ja damals am Pfingsten zum Glauben. Also da waren so viele, die gingen, ich sage es mal so, in die Kirche, die kamen an das Pfingstfest, die besuchten Jerusalem. Und da waren welche, die waren sozusagen das neue Jerusalem, die Gemeinde Gottes, weil sie ein Teil waren aus Fleisch und Blut, in deren Herzen Jesus sein Herz schlug, weil Gott in ihr Leben eingezogen ist. Und wisst ihr, diese Zusammensetzung, das mit der kraftvollen Gegenwart Gottes, da geschieht Bewegung. Es braucht beides. Die Christen damals waren nicht abgeschottet, sondern da war ein Auflauf, da war ein Sehen, Beobachten, Zuschauen, Reagieren darauf. Aber die Gemeinde selbst, die Ekklesia, das ist der Begriff auch damals für die Bürgerversammlung, die ein Bürgerrecht hatten, die wurden zusammengerufen, um einmütig wichtige Entscheidungen zu fällen, um in ihrer Gesellschaft, ihrem Dorf Einfluss auszuüben, guten Einfluss auszuüben, etwas zu bewegen. Die Bürgerversammlung als Bürger Christi, Himmelsbürg, wie es auch heißt, das ist die Ekklesia. Und vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe und hast genau den gleichen Platz, Raum, den du einnehmen darfst. Warum bist du gekommen? Vielleicht, weil dich etwas hierhin bewegt hat. Du möchtest hinsehen. Du hattest auf dich genommen, um 9:30 Uhr hier zu sein. In diesem Moment war es dir schnurzegal, was andere über Kirche sagen oder Kirche doof finden. Du bist gekommen, weil etwas da vorhanden ist, was dich interessiert. Weil du beobachten willst, ist das relevant auch für mein Leben? Weil du dich vielleicht auch wohlfühlst. Weil du vielleicht sagst, wenn Kirche, dann in der Art und Weise. Ich habe da noch einige Fragen. Aber es mag gut sein, dass du plötzlich auf diese Seite kommst. Man sieht es dir äußerlich nicht an. Aber in deinem Herzen geschieht ein Wunder, ein Weltwunder. Weil Christus dir persönlich selber begegnet. Ja. Deshalb diese zwei. Diese zwei Seiten. Und da kamen also 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben. Wir möchten kurz etwas reinschauen, was da abging. Einfach um etwas inspiriert zu werden für Gemeindewachstum sozusagen. Ja? Oder 3000. Man dachte, jetzt müssen wir uns etwas konsolidieren und so, ja, jetzt müssen mal alle getauft sein, die da wollen und so weiter und wir müssen das etwas organisieren, eben vielleicht auch mit Kleingruppen oder auch Unterstützung und so weiter. Und vieles muss erklärt werden, wer jetzt, was es noch mehr beinhaltet, Jesus nachzufolgen, als einfach die Sünden vergeben zu bekommen. So. Aber denkst du, es ging weiter. Es ging eilends weiter. Es heißt, zwei Verse weiter nur. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Alle wurden im Herzen berührt, sie waren ergriffen. Übertrag das mal aufs Appenzellerland. In allen Dörfern, überall, war ein Respekt, ein Staunen, ein Beeindrucktsein über das, was Gott da gerade getan hat, wie Gott wirkt, was es mit diesen Jesusleuten auf sich hat. Ein Beeindrucktsein, wie ein heiliger Respekt. Davon träumen wir doch. Dass sich eine Bewegung ausbreitet, so im Bilde gesprochen, wie man das als Vision oder Prophetie ausdrücken kann, so das Appenzellerland mit den Hügeln und dem Alpstein in Flammen der Liebe Gottes, die leuchten, ein Brennen, die Liebe Gottes, die wir dringend brauchen, wenn die Herzen neu erreicht. Alle waren berührt, beeindruckt, da war eine Ehrfurcht da. Ob sie nun hier waren oder hier, das war die Stimmung damals in Jerusalem. Stellt euch das vor. Und dann lesen wir Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Tagtäglich kamen Menschen zum Glauben, die wollten sich mit Jesus befassen, sie wollten noch mehr von ihm wissen. Sie fanden das Vertrauen in diesen Jesus und haben ihr Leben ihm übergeben, sozusagen anvertraut. Sie erklärten Jesus als ihren Meister, ihren Herrn, ihren Fürsten, ihren König im Leben. Also da war nicht Schluss mit 3000 Bekehrungen. Täglich, regelmäßig heißt es, das wurde zur Normalität, dass es ständig so ging, täglich. So wuchs die Bewegung, die Jesusbewegung. Ich wechsle auf Kapitel 4, nächsten Abschnitt. Viele, die das Wort Gottes gehört hatten, kamen zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs so stark an, dass allein die Zahl der Männer bei 5000 lag. Allein schon die Männer waren 5000. Wissen, oft sind Frauen aufgeschlossener für den Glauben. Also da ging es vorwärts. Das ist ja unglaublich. Hey, nicht einfach so, ich sage nur innerhalb von 20, 30 Jahren, sondern innerhalb von Monaten muss das passiert sein. Ja, um alles in der Welt, wo haben die sich da versammelt? Sind wieder beim Kirchengebäude, oder? Wo kamen die da zusammen? In Kapitel 5, Vers 13 lesen wir. Oder Vers 12 war es, genau. Sie kamen zusammen in der Salomonhalle. Die waren auf dem Tempelberg. Im Tempelbezirk, im riesen Vorhof und östlich des Tempels, da war die große Salomonhalle, die Säulenhalle, da kamen sie zusammen. Da suchten sie die Apostel auf. Da war ein Kommen und Gehen, ein Volksauflauf. Da waren sie zusammen. Vers 13. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Das ist etwas Spannendes. Also es gab trotzdem eine Distanz. Also nicht, dass die Christen ständig nur umgeben waren von anderen Menschen, die anders dachten und glaubten. Nee, es gab natürlich auch auch völlige, wie zwei Lager, dass sich Menschen zurückzogen und sagen, nein, das ist mir zu viel mit diesen Christen. Aber sie wichen nicht von ihnen und zogen sich zurück, weil sie die Christen doof fanden. Da steht, jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Es war nicht so, dass sie dachten, mit denen will ich nichts zu tun haben, die sind so engstirnig und so negativ und kritisierend und so rechthaberisch und so weiter. Nein, nicht wegen dem. Sie hatten eine Hochachtung. Aber sie merkten im Innern, wenn ich mich mit diesen Gläubigen auseinandersetze, dann wird es gefährlich, dann irgendwie werde ich konfrontiert mit Glauben und Jesus. Das ist mir jetzt zu viel. Ich will das noch nicht. Nicht, weil die Christen doof waren, aber weil sie merkten, da geht es an die Substanz. Und da werden Dinge getriggert in mir, wo ich weiß, ich brauche Heilung. Oder ich lasse es mal auf die Stanz, versteht ihr? Menschen, die noch nicht bereit waren, die sich gegen den Glauben stellten, gegen Jesus Christus, und das drückte sich manchmal so aus, dass sich natürlich gegen Christen stellten. Aber es war eine Achtung vor ihnen, vergessen wir das nicht, vor diesen Jesus-Leuten. Ja, das gäbe vieles zu besprechen, macht es doch in euren Kleingruppen. Wie steht das bei uns? Oder? Bleibt es beim Gespräch über das Wetter, über den gestrigen Abend, das gute Essen, den Kinofilm? Ich denke, damals mit den Gläubigen, da ging das Thema tiefer und da war man ziemlich schnell mal bei Jesus. Oder? Hey, erzähl mir mal deine Geschichte mit Jesus. Also, du hast gar keine Geschichte, noch keine Geschichte. Darf ich dir meine erzählen? Jesus war ein Thema. Weil es Menschen waren, die Jesus bewegt waren. Vers 14 geht weiter. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen. Vers 16. Selbst aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagte und sie wurden geheilt. Es geschah ein Wunder, da kamen Menschen, die sagten, in Jesus Christus eine Kraft. Sie kamen mit ihren Nöten aus anderen Dörfern und suchten die Apostel auf, suchten die Gemeinde auf. Und Gott zeigte seine Kraft, bestätigte seine Auferstehungskraft. Wir machen einen Sprung ins Kapitel 6, geht dort weiter. Vers 1, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Vers 7, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Also wir können mittlerweile sicher von einer Verdopplung rechnen, ausgehen. Und dann steht noch dann dazu, diesem Vers, selbst eine große Zahl an Priestern nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ah, ich finde das ein starkes Moment, oder? Gerade die Priester, der Klerus, die Gelehrten, die sagen, die hört auf mit Jesus, die maßgeblich mitbeteiligt waren, dass Jesus ans Kreuz geriet, kam. Da waren viele, eine große Zahl an Priestern, die erkannten jetzt in Jesus, er ist unser Messias. Wow. Stellen wir uns das im Appenzellerland vor. Das OSZ wird nicht nur gemietet fürs Volleyballturnier jetzt dann am Samstag, sondern jeden Sonntag mit Übertragung in den Weihersaal. Und zum Glück haben wir noch Kirchen, da hat es auch noch Platz. Wenn du dann in Gottesdienst wolltest, da warst du früh an Ort und Stelle mit deinem Campingklappstühle, oder? Um einen Platz zu sichern, Platz zu ergattern. Da wurde angestanden, wird geschaut, dass man einen Platz hat, wo man dabei sein durfte, dabei sein konnte. Und ich meine, ja, natürlich, ja, ich sehe zwar nicht gut nach vorne da bei den vielen Leuten. Ja, es war nicht alles perfekt. Für die einen ging der Anlass doch etwas lange, für die anderen war er zu kurz, für die einen war es zu laut, die anderen zu leise. Ja, das gibt's. Gibt's bis heute noch. Aber easy. Ich darf dabei sein. Ich darf dabei sein. Darum ging es. Die Jesusbewegung in den Anfängen, wo das, was Gemeinde ausmachte, gefeiert wurde und das andere, was ja auch noch besser sein kann, andere Dinge, die man nicht allen gerecht machen kann, weil wir unterschiedlich sind, die blieben auch dort im Raum. Aber davon ist nicht die Rede, sondern das, den Drive, die Leidenschaft, diese Liebe Gottes, die Herzen erfasste. Die Jesusbewegung in den Anfängen, bestehend aus Jesus bewegten Menschen. Warum war die Bewegung so stark? Hatte so eine solche Sogkraft, Saugwirkung? Es gibt verschiedene Faktoren. Man könnte darüber, da gibt es ja Bücher, massenweise. Und man sieht in der Missionsgeschichte, wie es wie wellenartige Bewegungen gab, wo der Heilige Geist eine Welle schenkt. Und es gilt auch zu sehen, wo Gott wirkt und wie Gott wirkt. Auf dem Globus Erdball läuft es unterschiedlich, so wie das Wetter unterschiedlich ist, ganz bestimmt. Es gibt auch schwierige Voraussetzungen, die wir in Europa haben, wo eine solche Entkirchlichung stattgefunden hat, eine Immunität gegenüber allem Religiösen. Durch unsere Kultur, anderen Orten ist das nicht der Fall. All das, okay, das weiß ich. Aber ich möchte allein aus diesem Abschnitt, den wir da haben, drei Wesensmerkmale hervorheben, die die Christen, die bewegten Jesu Jüngerinnen und Jünger hatten und auszeichneten. Und dazu ist der Text in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, dann bis 47. Alles miteinander da abgebildet. Und ich möchte, das sind drei Begriffe, Eigenschaften, die wir so vielleicht schon festhalten können. Zum ersten einmal, vielleicht wäre es besser gewesen, das Wort glaubensvoll zu schreiben. Glauben, sie hatten ein Vertrauen, sie waren glaubensvoll unterwegs. Wir sehen das, in der nächsten Folie ist es markiert. Die Gläubigen, die Herzen der Gläubigen wurden genährt. Ihr Glaube wurde genährt durch das, was die Apostel weitergegeben haben. Was sie von Jesus wussten, was Jesus sie gelehrt hat. Sie waren konfrontiert, sie ließen sich konfrontieren mit der biblischen Lehre. Das war ihnen wichtig. Ihr Glaube durfte Fundament kriegen. Sie wuchsen darin. Und das prägte ihr Denken und auch ihre Erwartung, ihre Glaubenshaltung. Kennzeichen steht auch da, dass sie zusammen das Abendmahl genommen haben. Die Verkündigung der Botschaft Jesu, die stand im Mittelpunkt. Das war der Anker ihrer Arbeit, ihres Zusammenseins. Sie feierten den Sieg Jesu über alles Böse, Tod und Teufel. Die Botschaft am Kreuz, das war für sie der Mittelpunkt. Und sie vertrauen, sie waren immer glaubender, glaubensvoller, erwartungsvoller, was Jesus tun kann. In ihrem Leben, in ihrer Charakterbildung. Sie wurden glaubensvoller, auch in der Schau für andere Menschen, was Gott in ihnen tun konnte. Sie beteten entsprechend, sie größere Gebete, sie trauten Jesus viel zu. Da war eine Erwartung, Jesus, unser auferstandener Herr, eine Zuversicht, eine Hoffnung. So kann man das sagen. Und Gott wirkte. Geben wir doch zu, wir könnten wirklich noch mehr erwarten von Jesus. Noch mehr Dinge zum Gebet machen. Noch mutiger beten. Noch erwartungsvoller beten. Noch zuversichtlicher sein. Glaubensvoller. Ich denke, das ist ein Kennzeichen, was ihr Verhalten auch so zeigte. Ein anderes ist, und wir sehen bei der nächsten Übersicht in Rot, es war eine großzügige Truppe, Großzügigkeit. Da stand das Teilen, das Anteil geben und Anteil nehmen hoch im Kurs. Das wird vielfach, auch in anderen Stellen kommt das immer wieder zum Zug. Das geht nicht ohne verbindliche Gemeinschaft. Auf mich darfst du zählen. Mich interessiert, wie es dir wirklich geht. Wir stehen zusammen. Wir sind eine Family. Ja, wir sind grundverschieden und manchmal schräg und so, aber wir sind eine Familie. Wir stehen zusammen. Der Grundsatzentscheid, diese Verlässlichkeit. Wir nehmen es nicht hin, dass jemand unter uns Mangel hat. Es interessiert mich, wie es dem anderen geht, im Glauben. Und schaut, das zu sehen und zu beobachten, das hat die Leute, die Besucher beeindruckt. Was? Diese Anteilnahme? Diese Großzügigkeit auch für den anderen zu sehen, was da am Sonntag zusammengetragen wird. Was? Ohne Kirchensteuer stemmt ihr ein solches Budget? Ihr ermöglicht anderen, allein im Vertrauen, ohne Garantien, loszuziehen, Sicherheiten aufzugeben und ihr steht zusammen. Ihr macht einen gewaltigen Unterschied aus in einer Gesellschaft, wo jeder an sich denkt und nicht an den anderen. Übrigens, die Urgemeinde war ja sehr vorbildlich. Die hatten ja ein Riesensozialprojekt gestemmt für alle Witwen und Waisen und nicht nur für die Juden, sondern auch für den griechischen Hintergrund und so weiter. Diese Großzügigkeit, Jesus hat es mehrmals betont, man darf schon sagen, wie dein Portemonnaie, so dein Herz. Großzügigkeit. Das war was sie anzog. Und dahinter natürlich Jesus entdeckten, weil Jesus das Thema war. Nun noch der dritte Aspekt, und ich finde, der muss hier auch rein. Die Fröhlichkeit. Es ist nicht übertrieben, wenn da übersetzt wird, mit überschwänglicher Freude waren sie zusammen. Auch zum Übersetzen voller Jubel. Nicht nur ein stilles Lachen, sondern einfach, man darf sich selbst bleiben, wir sind in einer anderen Kultur als vielleicht da gerade in Senegal dann, so was ihr dort erlebt. Aber das enorme Aufgestelltsein aufgrund der Vergebung der Erlösung, dass alle Altlasten weg sind, alle Schuldgefühle, die Scham, alle Minderwertigkeit weg, die oft negative Sicht auch über sich selbst, die Selbstablehnung, geheilt zu sein, frei zu sein. Und schaut Beziehungen auch, Beziehungen werden wiederhergestellt, dass die Kraft der Versöhnung, da kommt durch den Heiligen Geist die Auferstehungskraft rein und da geschehen Wunder, dass man vergeben kann und selber befreit wird. Die Kraft der Liebe, die Herzen durchflutet, ein neues Bewusstsein als geliebtes Kind Gottes in einer neuen Identität. Hoffnung, Sinn, Zuversicht. Klar, in dieser Welt, selbst in der Gemeinde, ist noch nicht alles gut. Ja, bei weitem ist noch nicht alles gut. Aber es gibt keinen Platz für Geschnöde, Gemecker, Kritisieren. Ja, es ist nicht alles gut, aber das Frohmachende überwiegt bei weitem. Versteht ihr? Christen im Heiligen Geist stehen in einem gesunden Verhältnis in der Sicht, was negativ und positiv ist. Einfach, weil das Gute so sehr überwiegt. Und das schlägt sich enorm auf Begegnungen, Gespräche, im Denken, im Träumen. Sogar im einander helfen, korrigieren, aufbauen, zeigt sich das. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, weil sie einfach immer zu danken hatten. Und ich bin damit eigentlich beim Schluss, möchte noch Folgendes sagen. Ich bin sehr überzeugt davon, in unserer Mitte als Gemeinde liegt ein immenses Potenzial von dem. Das ist vorhanden. Da bin ich mir felsenfest überzeugt. Zu strahlen in dieser Gesellschaft. Großes Potenzial. Bin ich überzeugt, dass sie mir nicht nehmen. Wisst ihr warum? Weil wir den Heiligen Geist haben, der dies ermöglicht und wir ihm dem Raum geben dürfen. Angefangen beim Abendmahl. Unsere Grundlage, unsere Mitte, unser Fundament. Egal wie die Welt da draußen ist. Egal wie die Voraussetzungen sind für Erweckung. Wir wollen leuchten. Wir wollen von Jesus bewegte Menschen sein, die nicht Kirchengebäude transportieren können, darüber stolz sind, sondern die bereit sind, auch Kirche zu verlassen, alles loszulassen, alles drum und dran, wenn es hindert, ganz für Jesus zu brennen. Da möge uns Gott segnen und leiten und führen, dass wir da in diesem Sinne unseren Auftrag wahrnehmen können und dabei selbst die am meisten Gewinnenden sind. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir treten dürfen. Diese überschwängliche, große Liebe, die dein ganzes Leben gekostet hat, das wollen wir heute feiern. Und ich bitte dich einfach, dass du, Heiliger Geist, durch die Reihen gehst und einfach mit deiner Kraft Herzen berührst. Ich komme zu dir mit dem Starren in mir, das, was sich zu wenig bewegt, dort, wo ich zu fest auf mich schaue, nach meinen Vorteilen suche. Herr, ich bin neu beeindruckt von dieser Dynamik damals in der Urgemeinde. Und das war nicht nur, weil es eine Zeit der Apostel war und die waren besonders bevollmächtigt, natürlich auch, aber wir haben viele Zeugnisse auch heute, wo du einfach den Himmel öffnest. Wir bitten dich um dein Erbarmen über dem Appenzellerland, über unserem Dorf, über unserem Quartier, über unserem Haus, über uns selbst, dass wir Erweckung leben dürfen und dass wir einen Hunger haben nach mehr. Segne uns, Herr, darin, dass wir Lichter sein dürfen, in der Art, wie du, Heiliger Geist, das für uns willst und dafür brennst. Wir geben dir, Jesus, alle Ehre. Amen.